Ja, an dieser Stelle möchte ich auch nochmal mich ganz herzlich bedanken für das Vertrauen, dass ich über die letzten 2 Jahre hier mit euch unterwegs sein durfte, mit vielen coolen Jugendlichen mein Leben teilen durfte. Und das Gute ist, das wird jetzt nicht einfach zu Ende sein, sondern ich werde trotzdem weiterhin in der Region mit aktiv sein. Wir haben eine Freizeit etabliert, wo eben viele eurer Jugendlichen mit dabei sind. Wir sind jetzt über die Pfingstferien oder über Pfingsten eben bei unserer Pfingstjugendfreizeit des Bundes. Und genau, wir haben das einfach als Bundesgemeinschaft, also der Jugendbewegung sozusagen, ist auf dem Herzen, dass unsere Jugendlichen zurück zu den Wurzeln kommen, nämlich zurück zu unseren Pfingstwurzeln sozusagen. Deswegen haben wir das angefangen zu etablieren und ich bin sehr, sehr gespannt, was Gott noch so Großartiges tun wird. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr eure Kids, eure Jugendliche uns da anvertraut, sie ermutigt, mit dabei zu sein, für sie betet und eben auch für uns. So viel dazu. Ich möchte gerne mit uns heute in ein Thema reinsteigen, was mich in letzter Zeit sehr bewegt hat. Eine Predigt, zu der ich noch nicht so viel gehört habe oder ich glaube, ich habe noch nie eine Predigt darüber gehört und trotzdem ist dieser Text in der christlichen Szene sehr bekannt. Die wenigsten von uns, glaube ich, kennen diesen Text nicht. Also fast alle von uns haben schon mal was darüber gehört beziehungsweise das mal in der Bibel gelesen. Nette Monatssprüche, die eben über diesen Text berichten. Und ich habe tatsächlich diesen Text noch nicht so sehr in der Tiefe für mich bisher erschlossen und deswegen freue ich mich auf das, was wir heute miteinander bewegen werden. Vielleicht ist es für dich heute nur eine Erinnerung, dann lass dich vom Heiligen Geist erinnern und ermutigen. Vielleicht ist aber auch einiges Neues mit dabei. Ich will uns auf jeden Fall mit entführen in die Agrarwirtschaft. Nämlich in Matthäus 11 von Verse 28 bis 30. Heute Morgen habe ich das schon miterleben dürfen. Wir saßen eben auf der Terrasse, wie schon erwähnt, haben gemeinsam gefrühstückt. Ich war noch ganz schön müde, weil es, ja, wenn man Jugendarbeit macht, dann schläft man immer sehr, sehr spät erst. Genau, und das Los eines Jugendleiters ist es dann immer, aufräumen und der Letzte zu sein, der dann zumacht. Aber dafür mache ich das und ich mache es ja auch nicht mehr so lange, ne? Also man wird ja dann auch irgendwann älter, zumindest ist es bei mir so. Und dann kann man nicht mehr so lange durchhalten wie manch anderer Jugendlicher. Okay, wir steigen ein in Matthäus 11 und Verse 28 bis 30. Genau das Thema ist das sanfte Joch von Jesus. Und da heißt es im Bibeltext, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Ich glaube, die meisten von uns haben das schon irgendwann mal gehört. Vielleicht sogar auch schon ein paar Predigten drüber gehört. Ich, wie gesagt, noch nicht. Und deswegen freue ich mich darauf, heute, ja, für mich Premiere, ganz aktuell mit euch darüber nachzudenken. Ich würde es lieben, nochmal kurz zu beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du es gut meinst mit uns heute Morgen. Ich danke dir dafür, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist, dass wir darin wandeln dürfen, da rein eintauchen dürfen, Herr, spüren, schmecken und erleben, wie gut du bist. Und so gebrauche du mich heute in Vollmacht, schenk du uns jedem Einzelnen von uns ein Herz, was gerne lernt und was gerne hört, sodass ja niemand so heute Morgen wieder hier rausgeht, wer hierher gekommen ist. Wir lieben dich und wir ehren dich. Arbeite du an unseren Herzen. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Herrlich. Wir tauchen ein in einen sehr, sehr spannenden Kontext. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann ist es immer gut zu gucken, was ist vorher passiert, was ist nachher passiert, warum platziert er sozusagen diese zwei Verse, was er hier sozusagen direkt sagt, warum platziert er das dort? Spannend zu sehen ist, dass am Anfang von Kapitel 11 Johannes sozusagen im Gefängnis sitzt. Johannes, der Täufer, wir haben hier und dort schon mal ihn sicher kennengelernt. Er war ein Mann, der wirklich voller Leidenschaft den Weg für Jesus vorbereitet hat. Und dieser Mann sitzt zu Unrecht im Gefängnis, weil er sehr kühn und mutig ist und einfach die Dinge angesprochen hat und gesagt hat, hey, da ist ein Missstand, das geht so nicht. Und er trägt diese Konsequenzen. Obwohl er so ein starker Prophet ist mit einer großartigen Berufung und einen, also Das ist ja unglaublich. Wir hören von ihm, dass er in der Wüste war, sich sehr komisch ernährt hat und die Menschenmassen sind zu ihm gekommen und er hat sie zur Buße gerufen. Er hat wirklich einen starken Dienst gehabt und er sitzt im Gefängnis, er schickt seine Jünger zu Jesus und er stellt da eine Frage und wir können daraus sehr, sehr viel lernen. Er ist sich unsicher, ob Jesus der ist, den er gepredigt hat. Hey, bist du's, den ich angekündigt habe? Und das Erste, was ich direkt daraus lerne, ist, hey, egal wie stark der Ruf in deinem Leben ist, wo du auch denkst, wie du zu tun hast, es können manchmal Umstände kommen, wo du fragst, hey Jesus, bist du es wirklich? Bist du es, mit dem ich gerade unterwegs bin? Die Herausforderungen sind groß und wir können hier lernen, wow, ich fühle mich vielleicht gerade unsicher in der Lebenslage, in der ich stecke. Und dann kommt die Frage, Jesus, bist du wirklich da? Bist du es, auf dem ich gerade mein Vertrauen gesetzt habe, den ich gepredigt habe, wovon mein Leben zeugt? Und Jesus bestätigt diese Anfrage. Jesus antwortet den Jüngern von Johannes, erzählt eurem Meister, Wunder passieren, das Reich Gottes wird gebaut. Amen wird frohe Botschaft verkündigt und noch viele andere tolle Wunder, die passieren, wie das Licht, was sich verändert. Jesus ist aber auch traurig darüber, kriegen wir das gefixt, Jungs? Jesus ist aber auch traurig darüber und er sagt ein paar Verse später, manche haben diese Wunder und Zeichen erlebt, kehren aber nicht um. So, die sind hart in ihren Herzen und er ermahnt diese Städte. Und dann zeigt Jesus am Ende von diesem Kapitel in einem Gebet, er sagt, ich bin der Herr, mir ist alle Macht gegeben. Gott hat mich sozusagen zum Herrn gemacht und ich breite gerade sein Reich aus. Und am Ende von Kapitel 11 kommen eben diese drei Verse mit dem Joch. Und die Frage ist, was ist das Joch? Und hier gebraucht Jesus eben ein Bild aus der Agrarwirtschaft. 80% der Bevölkerung damals war irgendwie in der Landwirtschaft unterwegs. Das bedeutet, die Menschen konnten mit diesem Bild sehr gut was anfangen. Vielleicht ein bisschen anders als bei uns heute. Wir hatten heute Morgen das schon gesagt, ja, Jugendliche wie ich, die in Leipzig irgendwie ihr Lebensmittelpunkt haben, wir gehen in den Supermarkt. So, wir wissen nicht, wo das ganze Zeug eigentlich herkommt. Bis man in Hartmannsdorf eben ein bisschen auf dem Feld Dinge beobachten darf. Also hier die Jugendlichen in Hartmannsdorf, die lernen viel Gutes. Das ist gut. Und Jesus gebraucht dieses Bild vom Holzjoch. Zwei Rinder, die sozusagen vom Bauern eingespannt werden, um ein Feld zu pflügen oder eben auch andere Lasten zu ziehen, wie auch immer. Also Arbeit eben zu verrichten. Und das ist typisch rabbinisch. Das bedeutet, Jesus war ja sozusagen ein Rabbiner. Er hatte viele Menschen gehabt, die auf ihn zu ihm gekommen sind, auf ihn gehört haben. Und er predigt in ihre Lebensmitte hinein, die Lehre des Lebens. Und er lädt ein und sagt, hört und lernt von mir. Tauchen wir kurz ein bisschen tiefer ein in das Kontext dieser Zeit, in den Kontext dieser Zeit. Es gibt verschiedene Joche. Es gibt verschiedene Joche, die sozusagen in dieser Zeit, wo Jesus gewirkt hat, auf uns oder was wir halt auch lernen können. In der Regel haben Bauer ihre Ochsen wie folgt eingespannt, damit wir dieses Bild ein bisschen tiefer verstehen. Und wohlgemerkt, es ist am Ende nur ein Bild, was Jesus hier gebraucht. Und das lässt Interpretationsspielraum zu. In der Regel haben Menschen, die damals in der Agrarwirtschaft unterwegs waren, das so gemacht, dass sie geschaut haben, ich spanne einen jungen Ochsen mit einem erfahrenen Ochsen und die sollen die Arbeit sozusagen zusammen verrichten. Der Punkt ist, wenn zwei junge Ochsen zum Beispiel zusammenarbeiten, dann kann es sein, dass sie das nicht so richtig hinkriegen. Vielleicht arbeiten sie sehr schnell, geben ganz, ganz viel Power rein und dann sind sie nach ein paar Stunden schon kaputt und können nicht den ganzen Tag durchhalten oder die zanken oder die kriegen das vielleicht gemeinsam so nicht hin. Und deswegen braucht es einen erfahrenen Ochsen, der das Feld gut kannte, wo sozusagen die Hierarchie in Anführungszeichen klar war. Dem jüngeren Ochsen wurde beigebracht, die Arbeit gut zu machen, die Kraftproportionen gut einzuteilen, sodass man am Ende des Tages durchhalten konnte. Dieses Bild haben die Zuhörer von Jesus gut verstanden. Sie haben gemerkt, ja, irgendwie ergibt das Sinn. Und Jesus kommt mit einem revolutionären Gedanken sozusagen hinein und sagt, hey, komm und werde Teil von meinem Reich, nämlich dem Reich Gottes. Und da prallen Weltanschauungen aufeinander. Warum? Wir tauchen ein in diese Zeit. Zu der Zeit gab es sozusagen im Judentum viele religiöse Strömungen. Drei davon waren ziemlich groß und die größte davon waren die Pharisäer. Das waren intellektuelle Eliten. Das bedeutet, das waren die Gelehrten, das waren die, die sich sehr gut im Wort auskannten und sie waren sehr streng in der Befolgung der mosaischen Gesetze. Sie haben die Religion zu der Zeit sehr stark geprägt und das Denken der Menschen war sozusagen von dem auch stark ausgefüllt. Dann gab es zum Beispiel auch die Sadduzäer, haben wir auch schon mal hier und dort gehört. Das war eher die gesellschaftliche Elite. Anders als die Intellektuellen waren das mehr die reichen Leute, Politiker, Herrscher, einflussreiche Menschen, aber auch die Priester gehörten dazu und auch sie verfolgten oder befolgten die mosaischen Gesetze sehr, sehr streng. Mit dem Unterschied zu den Pharisäern, also da gab es noch mehr Unterschiede, aber ein gravierender war, sie haben die Auferstehung der Toten abgelehnt. Dann gab es eben auch noch die Zeloten, die eine relativ große Gruppe waren. Sie waren kämpferische Konservative. Sie hatten ganz, ganz viele Werte auf das, was ihnen halt sehr, sehr wichtig war. Und sie haben gesagt, hey, unser Weg ist es, das Reich Gottes mit Gewalt irgendwie herbeizuzwingen und durchzusetzen. Und das müssen wir uns kurz vor Augen halten, gerade bei den Pharisäern, die stärkste religiöse Partei sozusagen zu dieser Zeit. Sie haben die Menschen stark geprägt und haben gesagt, wenn du wirklich Gott gefallen möchtest, dann musst du irgendwie abgesondert sein. Das ist das Wort Pharisäer sozusagen übersetzt, abgesondert sein. Und du musst viel Intellekt mitbringen, eine Elite werden sozusagen. Und Jesus bringt dieses Gleichnis und die Juden, die ihm sozusagen zugehört haben, wurden sehr herausgefordert. Und das lesen wir auch in Matthäus 19 von Verse 24 bis 26. Da tauchen wir in eine kurze Geschichte rein, nämlich da heißt es, um es noch deutlicher zu sagen, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Als die Jünger das hörten, waren sie zutiefst bestürzt. Wer kann denn überhaupt gerettet werden? Fragten sie. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Auch eine sehr, sehr spannende Stelle. Ich will hier nur einen Aspekt rausnehmen. Die Jünger haben sich gedacht, ja, wenn die reichen Menschen, wenn die, denen es sozusagen gut geht, das ist die Geschichte vom reichen Jüngling, der dann traurig weggeht, wenn die das nicht schaffen, ins Reich Gottes zu kommen, wenn das so schwer ist, ja, wer soll das denn sonst schaffen? Wie geht es denn uns, die wir nicht so beschenkt wurden, die wir nicht zur Elite gehören? Wir sind doch noch viel weniger gesegnet. Wenn es denen schon so schlecht geht, wie schlecht steht es dann um uns? Und Jesus kommt hier mit diesem revolutionären Gedanken, was auch für uns heute noch gilt, Matthäus 11, Vers 28, und er sagt, hey, schaut an, es sieht ganz anders aus. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Das ist revolutionär. Das hat nichts mit Leistung zu tun. Du musst nicht elitär sein. Du musst nicht irgendwie besondere Leistungen bei Jesus bringen. Du musst nicht zu einer Elitengruppe gehören. Du musst dich auch nicht durchs Leben quälen und deine Lebenskämpfe knallhart kämpfen. Du musst nicht die ganze Zeit irgendwie um irgendwelche Dinge ringen. Jesus kommt mit einer neuen Sicht. Er sagt, komm zu mir mit deiner Last. Komm zu mir mit deiner Plage. Komm zu mir mit dem, was dich erdrückt. Ich bin Jesus und ich nehme sie dir ab. Komm zu mir, der du zerbrochen bist. Komm zu mir, der du dich erdrückt fühlst. In Vers 29 und 30, da heißt es, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Jesus präsentiert eine neue Lehre. Es geht nicht um irgendwie eine geistliche Elite, sondern es geht um Güte und Demut. Es geht darum, dass unsere Seele Ruhe findet. Sein Joch drückt nicht. Ganz im Gegenteil, sein Joch ist leicht. Jesus lädt uns ein, nicht zu einem harten und einem schweren Leben. Warum finden wir Ruhe? Warum ist sein Joch leicht? Und ich habe dazu ein kleines Bild mitgebracht und dazu brauche ich ganz kurz drei Freiwillige. Am besten, weil das in der Gemeinde immer so nicht funktioniert, werde ich einfach auswählen. Und jetzt haben die Pech, die ich kenne. Und zwar brauche ich dich, Ari. Du warst heute schon wunderbar hier vorne als Freiwilliger. Dann, Ari, du darfst dir jetzt noch einen Papa aus dieser Gemeinde raussuchen. Ja, das darfst du gerne machen. Okay, dann, Ari hat entschieden, sein Papa. Sehr gut. Oh, das ist sogar schön. Ihr dürft euch gerne mal hier hinstellen. Und dann brauche ich noch... Ah. Er guckt mich schon so an. Sehr gut, sehr gut. Komm, ich nehme meine Frau. Du darfst das heute machen. Okay, und zwar wollen wir jetzt Ochsen nachstellen und meine Frau ist das Joch, okay? Also ihr dürft euch mal hinknien. Sehr gut, nebeneinander. Und dann so auf vier Beinen sozusagen stehen, perfekt. Und du probierst es irgendwie auf deren Rücken als Joch sozusagen auch, also wie wir es halt schon mal gemacht haben bei einem Hope Culture-Spiel, was sehr schief gegangen ist. Genau, okay. Und sie symbolisiert jetzt das Joch, damit wir es nicht vergessen, okay? So, und eure Aufgabe ist jetzt, zu mir zu laufen. Ich stehe ungefähr hier. Ja, wow, wow. Ja, das sieht schon ganz, ganz gut aus. Ja, sehr gut. Herrlich. Vielen, vielen Dank. Ihr dürft gerne eure Formation auflösen. Herrlich. Wow, Papa und Sohn und meine Frau, herrlich. Das habt ihr ganz, ganz toll gemacht. Genau, also in unserer Jugend haben wir das mal gemacht, aber wir mussten es natürlich, also nicht aufgrund dieser Predigt, sondern es war einfach ein Spiel. Und wir haben dann ein Pyramidenrennen gemacht und dann, ich weiß nicht, ich glaube, es ging irgendwie 4, 5 dann Personen nach oben. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nein, was machst du? Das ist ganz schön gefährlich. Genau, seitdem mache ich es nicht nochmal, aber es war witzig in dem Moment. Genau, für mich. Und es hat den Jugendlichen auch Spaß gemacht. Zumindest hoffe ich das. Okay, ein einfaches Bild, aber das lehrt uns ganz, ganz viel. Jesus sagt nämlich, komm unter mein Joch. Und in dem Fall, super schön, Papa und Sohn, komm unter mein Joch. Ich möchte dich lehren zu laufen. Ich möchte dir zeigen, in meinem Tempo unterwegs zu sein. Lass uns gemeinsam die Last teilen. Wir lernen unser Lebenstempo mit Jesus zu synchronisieren. Er, der Lehrmeister, wir seine Lehrlinge. Wir schauen uns dieses Bild ein bisschen genauer an. Natürlich, es gibt die Möglichkeit, auch als Lebewesen, als Mensch, als Nachfolger von Jesus, sich ein einfaches Geschirr ranzumachen und zu sagen, hey, ich lebe mein Leben einfach so. Oder Menschen, die Jesus eben nicht kennen, die sagen, ich habe meine eigene Lebensidee, ich habe meine eigene Lebensphilosophie, ich möchte so leben, wie ich denke. Und du kannst das machen. Du kannst mit einem Einzelgeschirr unterwegs sein, aber das ist nicht der Wille Gottes. Das ist nicht das, was Jesus sich dabei gedacht hat. Dann ziehst du nämlich die Lebenslast ganz alleine. Wir leben halt dann unser Leben so, wie wir denken. Und ja, in diesem Bild gibt es immer noch einen Bauer, aber an dieser Stelle sagt die Bibel da nicht so viel zu, sondern es geht wirklich darum, dass es zwei Ochsen gibt und man sich unter dieses Joch stellen kann. Und wenn man sozusagen unterwegs ist, und das haben wir in diesem Bild so wunderschön gesehen, man muss sich absprechen, man muss voneinander hören. Der eine gibt den Takt an und der andere folgt, oder man macht das irgendwie partnerschaftlich gemeinsam. Und wir tauchen ein in den zweiten Punkt, das Joch Jesu tragen. Was ist an Jesus so neu? Er ist sanftmütig und er ist demütig. Und darüber könnte man noch viel nachdenken, das tun wir heute nicht. Wir schauen uns dafür mehr an, was ist so das Joch, was unsere heutige Zeit dominiert in der westlichen Kultur. Und diese Predigt funktioniert tatsächlich nur hier für uns in der westlichen Kultur, nämlich du und ich, wir haben Wohlstand. Und danke Jesus dazu, wir leben im Wohlstand und das ist erstmal nichts Schlimmes, das ist eigentlich was Gutes, aber das starke Joch, was mit dem einhergeht, ist die Desillusionierung. Warum? Was bedeutet das? Unser konkreter Glaubenssatz oder woran viele von uns eben glauben in unserer Gesellschaft ist, hast du Wohlstand, dann geht's dir gut. So, hast du Wohlstand, dann geht's dir gut. Unsere Gesundheit, unser wichtigstes Gut, haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr stark gemerkt. Und diese Tendenz geht grob in diese Richtung, nämlich dass wir in einer Desillusion dann aufwachen. Der Philosoph Byung Chul Han, okay, schwerer Name, das ist so ein Philosoph, der in Frankfurt zu Hause ist, hat in seinem Buch Folgendes festgehalten: Wir sind die Gesellschaft der Müdigkeit. Wir sind eine Müdigkeitsgesellschaft. Ja, wir sind auf der anderen Seite die fortschrittlichste Gesellschaft. So weit und so schnell, wie wir heute sind, waren wir noch nie. Aber wir haben festgestellt, Wohlstand und Fortschritt und geniale Wissenschaft bringt nicht die Erfüllung. Das ist nicht am Ende das, was unser Herz voll macht, wo wir irgendwie Frieden finden. Der deutsche Soziologe und Kulturwissenschaftler Andreas Reckwitz an der Humboldt-Universität Berlin sagt Folgendes, gerade für die jüngere Generation sehr, sehr spannend: Auf der Suche nach guten Gefühlen geht es uns schlecht. Auf der Suche nach guten Gefühlen geht es uns schlecht. Wir sind permanent müde. Unser Leben ist so voll, manchmal sogar so sehr, dass es so viele Burnouts, wie es heute sozusagen gibt, gab es noch nie. Uns Erwachsenen geht es manchmal so, dass unser Leben so, so voll ist. Und wenn man mit Schülern redet, dann haben sie sehr viel mit Schule zu tun, und das, um das Leben irgendwie zu bewältigen. Und das ist so normal für uns geworden. Und das Joch von Jesus macht aber einen Unterschied. Unser christlicher Glaube macht einen Unterschied. Nur das Problem ist, oft sieht man es uns nicht an. Man schaut uns an und manchmal kriegt man vielleicht sogar das Gefühl, boah, die Christen, die haben ja noch ein viel härteres Leben. So, das sieht ja richtig hart aus, wie sie darin leben. Und seine Lehre, sein Joch machen aber eigentlich einen Unterschied. Und hier tut sich ein großes Problem auf. Kann es bei dir sein, muss es aber nicht. Wir haben ganz oft in unserer Glaubensüberzeugung keine ganzheitliche Nachfolge von Jesus, also kein Verständnis davon, Jesus ganzheitlich nachzufolgen. Wir sind in einer fortschrittlichen Gesellschaft unterwegs und unsere Nachfolge beschränkt sich oft, nicht bei allen, aber oft eben genau das, was die Pharisäer auch gemacht haben. Wir sind verkopft. Wir sind verkopft mit unserer Nachfolge. Und das könnte daran liegen, dass René Descartes einmal gesagt hat, ich denke, deswegen bin ich. Und es geht bei uns in der Nachfolge oft auch irgendwie darum, gerade in unserem humanistischen Weltbild, hey, es geht um Wissen. Ich muss viel wissen und ich bin schön brav jeden Sonntag in der Gemeinde und es gibt wieder eine tolle Predigt und ich bewerte, gefällt es mir, war sie heute gut, war sie vielleicht nicht so gut, und dann höre ich mir vielleicht noch Podcasts an, schaue mir Bibel-TV an, und es geht darum, viel Bibel zu lesen, noch mehr Wissen mir anzueignen. Und ihr Lieben, ja, das gehört dazu, das ist auch wichtig. Der ein oder andere arbeitet dann noch in der Gemeinde mit und der andere überarbeitet sich vielleicht in der Gemeinde. Das gehört alles irgendwie dazu und sind auch wichtige Aspekte der Nachfolge, gar keine Frage. Aber das Joch von Jesus wirklich anzunehmen, bedeutet mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Leib den Lebensstil von Jesus nachzuahmen. Lernen, so zu leben wie Jesus. Nämlich das Wissen, was du und ich haben. Und ich mag das, wenn Pastoren gute Predigten halten, aber darum geht es nicht. Es geht darum, das Wissen, was du angeeignet hast, wirklich in deinem Leben umzusetzen. Erst wenn Wissen gelebt wird, wird Wissen zur Weisheit. Sonst ist es einfach nur Wissen und Wissen bläht auf. Weisheit baut auf. Wissen bläht dich nur auf und dann wird man arrogant und man hebt ab und man hat ganz, ganz viele Gesetze. Erst mit gelebtem Wissen, gelebter Theologie, wandelt sich das in Weisheit in deinem Leben um. Wir wissen viel über Jesus, aber gefühlt leben wir so wie Menschen, die Jesus nicht kennen. Wissen umzusetzen, das macht den Unterschied. Das verändert unser Wesen. Und wenn wir Jesus ganzheitlich nachfolgen, dann landen wir nicht im Burnout. Christen nehmen oft Fragmentierungen in ihrem Leben bzw. im Glauben vor. Wir leben in einer großen geistlichen Gefahr, nämlich dass wir unser Alltagsleben von unserem Glauben irgendwie trennen. Wir würden das so nicht sagen, aber praktisch tun wir es dann hier und dort doch. Oft trennen wir unterschiedliche Lehren von Jesus. Es gibt viele geistliche Dinge, von denen wir sagen, ja, dem folge ich nach. Aber dann gibt es Dinge, wo wir sagen, ja, das spricht mich vielleicht so nicht an. Aber so ist nicht der Glaube von Jesus ausgelegt. So wie Jesus uns lehrt, lebe ganz normal in deinem Alltag, in meiner Nachfolge, in der Nachfolge mir gegenüber. Ja, manchmal denken wir, ja, ich bete doch hier und dort auch ein bisschen in meinem Alltag. Ja, und vor dem Essen und manchmal nehme ich mir ja auch meine stille Zeit. Vielleicht mache ich das sogar täglich, aber darum geht es nicht primär. Wie sieht dein Alltag aus, wenn du lernst, wirklich von Jesus, ja, das zu kopieren und dem Leben Jesus nachzueifern? Pastor John McComber sagte einmal der sagt ganz schön viele schlaue Sachen, aber er sagte einmal, wenn du das Leben von Jesus erleben willst, dann musst du den Lebensstil von Jesus annehmen. Ihr Lieben, Jesus war die Ruhe in Person. Und er lädt uns ein, schau dir mein Leben an und lerne von mir zu leben. Lerne im Rhythmus der Gnade zu leben. Es geht nicht primär um Theologie und Moral. Das gehört dazu. Und manchmal sind wir Christen mit einer erdrückenden Moral unterwegs. Manchmal sind wir so unterwegs, dass Menschen das Gefühl haben, boah, das sind richtige Moralapostel. Man würde sagen, Pharisäer, die Dinge so gut ausgearbeitet haben, Gesetze über Gesetze, die wieder neue Gesetze hervorbringen. Und bitte, versteht mich hier richtig, Theologie und Moral, das sind wichtige Punkte unseres Glaubens. Aber was ist das Joch, was Jesus uns anbieten will? Das sind keine To-Dos, die unsere Liste noch voller machen. Oh, ich habe schon so viel und dann kommt jetzt noch das Joch von Jesus und es wird noch mehr. Nein, er lädt uns ein zu einem neuen Leben, zu dem zu werden, was wir in Jesus schon längst sind, in diese Identität hineinzuwachsen, über die Gott sich freut. Jesus nachzufolgen bedeutet, sein Joch aufzunehmen. Und ihr Lieben, das ist keine Messlatte, die wir irgendwie überspringen müssen. Das ist ein Training, in das wir uns begeben dürfen. Wie leben wir konkret unter dem Joch von Jesus? Genau wie dieses Bild, was wir gesehen haben. Ochse neben Ochse. Wir schauen uns Jesus an, wir unterstellen uns unter seinem Joch und fragen uns Schritt für Schritt, wie darf ich leben lernen? Ein Lebensstil, was von innen nach außen sich verändert. Und wenn dir was zu viel wird, hey, komm zu mir, ihr mühselig und beladen seid. Jesus sagt, mein Auftrag, mein Leben für dich ist sanft und leicht. Und das bedeutet ganz konkret in unserem Leben, sich Zeit zu nehmen, still zu werden. Vielleicht auch mal die Einsamkeit sogar zu suchen, mit Jesus zu reden. Und das geht hier in Hartmannsdorf wunderbar. Ihr habt riesige Felder und wenn der Trecker mal schön brummt, dann wählt eine andere Route. Gott reden zu lassen. Er spricht durch sein Wort. Er spricht durch Gebet. Und in einer engen Verbindung zu ihm, hörst du seine sanfte Stimme, wie er dich in seinem Geist, mit seinem Geist leitet. Jesus hat das getan. Er nahm sich immer wieder Zeit der Meditation und durch diese enge Verbindung war die Verbindung stets gegeben. Sabbat, ein Tag der Ruhe. In dem Kontext von diesen Versen, die wir jetzt uns gerade eben angeschaut haben, geht es in Kapitel 12 direkt weiter ab Vers 1 mit dem Sabbat. Jesus sagt, hey, ich bin der Herr, ich bin der König, vertraut mir, kommt zu mir mit eurer Last. Und dann lehrt er über den Sabbat, weil die Pharisäer wieder mit ihm streiten. Der Sabbat zwingt uns, runterzukommen. Dabei geht es nicht primär darum, dass wir runterkommen. Und man könnte noch eine Predigt über Sabbat halten. Das werden andere Theologen hier gut machen. Das ist wichtig, keine Frage. Am Sabbat, da gibt es viele, viele tolle Werte und viele, viele tolle Dinge, die man tun kann. Primär geht es darum, den Sabbat einzuhalten mit dem Bekenntnis, Gott, du bist mein Herr. Erkenne, Gott ist der Herr. Warum machen wir Sabbat? Das höchste und erste Ziel ist es, weil wir ihm vertrauen, weil wir gelassen sind, weil der Bauer nicht 7 Tage die Woche arbeiten muss. Auch wenn das natürlich schwer umzusetzen ist, jetzt als Bauer, aber da gibt es einen Weg irgendwo. Wir sind gelassen, wir unterbrechen das, was wir tun könnten. Warum? Weil du der Herr der Ernte bist, weil wir dir vertrauen, weil wir Frieden finden in dir. Wir arbeiten aus unserer Ruhe heraus und ruhen nicht von der Arbeit. Wir leben aus der Identität, die der Herr für uns hat. Ganz praktisch umsetzen kannst du es wie folgt. Zuerst Gott, das ist eine Lebenseinstellung. Jesus zuerst, Jesus first. Und das kannst du erreichen, indem du zur Ruhe kommst. Stille und Einsamkeit. Bewusst die Dinge zu unterbrechen. Und ja, das ist nicht einfach. Das ist ein Lernprozess und darin dürfen wir wachsen. Dankbarkeit zu üben. Und manchmal gehört das auch dazu. Und das ist schön, dass es in unserem Kalender so verankert ist. Diese Fastenzeit, jedes Jahr kommt sie wieder. Und auch das ist eine geistliche Übung, zu fasten, sich zu fokussieren und zu sagen, Herr, ich vertraue dir, denn du bist mein Herr und mein Hirte. Zuerst Gott. Als zweites, was wir praktisch lernen dürfen, ist eben den Sabbat. Sabbat einzubauen, Gott, du bist mein Herr. Ja, es braucht diese Stille, diese Zeit, wo du sagst, okay, das muss nicht ewig lang sein, diese Zeiten in deinem Alltag, wo du sagst, Gott, hier bin ich und ich möchte von dir hören. Ich möchte mich in Dankbarkeit üben. Und dann schlägt uns eben Jesus vor und sagt, hey, nimm dir die Zeit, nimm dir einen Tag oder nimm dir eben die 24 Stunden und genieße und erkenne, ich bin der Herr. Dritter Punkt, die Beichte. Ein sehr, sehr wichtiges Element unseres Glaubens. In der Pfingst- bzw. freien Gemeinde wird nicht so viel gebeichtet, beziehungsweise weniger, aber in anderen traditionellen Kirchen ist das eine geistliche Übung, regelmäßig zur Beichte zu gehen, Dinge eben vor Gott zu bringen, Lasten, die wir einfach emotional sonst tragen würden, auch auf unserer Seele. Hey, wann warst du das letzte Mal zur Beichte? Wann hast du das letzte Mal vor anderen deine Schuld und deine Sünden bekannt? Wann hast du das letzte Mal losgelassen? Das gehört eben auch dazu. Vergebung schenkt Freiheit. Unsere innere Lasten können wir da abgeben. Und ich spreche da zu mir selbst, das ist gar nicht so einfach. Man braucht irgendwie, gerade für mich als Pastor dann, ein Umfeld, wo ich beichten kann, wo ich mit Menschen unterwegs sein kann, und das sind in der Regel andere Kollegen, wo ich meine Schuld bekenne und hier und dort auch echte Schritte unternehme und sage, hey, da habe ich Schuld auf mich geladen und ich möchte mich bei dir entschuldigen. Und das führt zu einer verbindlichen Gemeinschaft, zu einer Gemeinschaft, die trägt. Und das vierte, die persönliche Reflexion. Es gibt sehr viele Übungen, um Jesus ähnlicher zu werden. Reflexionen, darüber nachzudenken, was bewegt sich gerade in mir. Ich habe das gestern zu den Jugendlichen gesagt, wir können Bibel lesen aus Religion und Pflicht heraus. Ja, das macht man halt und da war vielleicht ein Vers dabei, hat irgendwie mich ein bisschen berührt und dann schlägt man die Bibel wieder zu und das war's. Kann man machen und ich bekenne, ich gehöre ganz oft auch dazu. Manchmal fällt es mir sogar schwer, Bibel zu lesen, aber darum geht es nicht, sondern sich zu reflektieren im Spiegel Gottes, in seinem Wort. Was bewegt sich in mir? Und dafür musst du nicht viel lesen, aber wertvoll wird es dann, wenn du sagst, Heiliger Geist, arbeite mit dem Wort in mir. Was bewegt sich gerade in mir? Was zeigst du mir durch dein Wort? Wo sind bewusste wie auch unbewusste Gewohnheiten, die nochmal neu geschrieben werden dürfen? Die Gefahr ist, dass wir sehr schnell gesetzlich werden können. Das hat Jesus an den Pharisäern schon sehr, sehr gut gezeigt. Sie wussten so, so viel und nach außen hin sah alles so gut aus. Und das können wir richtig gut. Das können wir richtig gut, ihr Lieben. Und dabei vergessen wir das ABC unserer Nachfolge. Das Wichtigste, was Jesus von uns will, ist unsere Ehrlichkeit. Nicht das perfekte Leben, was wir vielleicht leben könnten. Davon ist Jesus nicht beeindruckt. Er will sehen, dass wir mit ehrlichem Herz zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich bin müde, ich bin beladen. Die Last dieser Welt, die Lasten, die da sind, meine Familie, ich liebe sie, aber das sind Lasten, die sind da und ich möchte mich unter dein Joch stellen und ich möchte, dass du sie mir nimmst. Das ist Ehrlichkeit. Wisst ihr, manche Lobpreisleiter, und das ist mir jetzt auch schon wieder aufgefallen, als wir unseren Regionaltag in Leipzig hatten, da war ja die Urban Life Worship Band da und die machen wirklich eine tolle Arbeit. Aber eines ist mir beim Lobpreismachen sehr, sehr wichtig. Es geht nicht darum, die Dinge, die in deinem Herzen sind, beiseite zu schieben, um dich auf Jesus zu fokussieren. Das widerspricht dem Wort Gottes. Beim Lobpreis geht es darum, mit all den Dingen, die dich so bewegen, zu Jesus zu kommen. Zu sagen, Herr Jesus, und es fällt mir gerade schwer, dich anzubeten, weil ich mich nicht fokussieren kann. Das sind meine Punkte. In dem Moment werden Ketten gebrochen. Wo Leid und Lobpreis zusammenkommen, zerbrechen die Ketten. Es geht nicht darum, ein paar tolle Lieder zu singen, damit Jesus sich daran erinnert, wie toll er ist. Es geht darum, dass wir unser Herz ganz ehrlich zu ihm bringen und dann ist es fast egal, wie toll die Band ist, sondern es geht um deine persönliche Zeit, wo du sagst, ich komme mit all den Dingen und das darfst du jeden Tag machen. Dafür musst du nicht sonntags auf die Band hier warten. Du kannst im Lobpreis mit dieser Anbetungszeit, kannst du dir jeden Tag machen, wenn du das möchtest. Du kommst und sagst, das sind meine Lasten, das sind die Dinge, die mich bewegen und lehre mich, mit dir unter deinem Joch gehen. Zeig mir deinen Lebensrhythmus. Zeig mir das, was gerade wichtig ist. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Das ist keine Routine bzw. keine Gesetzlichkeit, sondern die Gemeinschaft mit dir ist das Ziel. Bei diesem Ochsenbild geht es nicht darum, dass am Ende das Feld gepflügt ist. Es geht darum, dass ich mit dir laufe, Herr Jesus. Das ist das Ziel. Neben dir zu stehen, mit dir zu gehen, in deinem Lebenstempo unterwegs zu sein. Nachfolge ist ein Gemeinschaftsprojekt, gemeinsam mit Jesus das Joch zu ziehen und nicht damit das Joch gezogen wird, sondern damit wir mit Jesus gehen. Jeden Morgen die Entscheidung, mich wieder neu unter sein Joch zu begeben. Und ein guter Start wäre vielleicht das Vaterunser-Gebet, zu sagen, Vater, hier bin ich, ich stelle mich unter deine Führung. Lerne dieses Gebet zu beten. Das könnte dein Leben nochmal in eine andere Richtung führen. Lerne dieses Gebet zu beten, dass du es wirklich betest. Nicht auswendig runtersprechen und dann irgendwie ein gutes Gefühl dabei haben, sondern es ernst zu meinen. Kurzen Moment zu nehmen, zu beten, Vater unser im Himmel. Und dann kurzen Moment Stille nehmen und sagen, okay, was bedeutet das? Das möchte ich wirklich so ausbeten, geheiligt werde dein Name. Und dann, Herr Jesus, ich möchte mein Leben heute wieder unter dein Joch stellen. Ich möchte dazu beitragen, dass dein Name verherrlicht wird, dass dein Name groß gemacht wird durch mein Leben in meinem Umfeld. Dein Reich komme. Herr Jesus, ich möchte das sehen, dass dein Reich größer wird. wir leben nicht hier in einer Enge, sondern du hast mich beauftragt, dass dein Reich größer wird. Dein Wille soll geschehen. Herr Jesus, dein Wille hier passiert und ich möchte dazu beitragen, dass dein Wille sichtbar wird. Sichtbar wird in dem Umfeld, wo ich unterwegs sein darf und so weiter und so fort. Ihr Lieben, in Gesetzlichkeit wird das Joch schwer. Wir können viele tolle christliche Dinge probieren und wir können es ohne Jesus probieren. Dann wird es schwer. Aber das Joch von Jesus mit ihm ist nicht schwer. Es ist leicht. Und das ist ganz, ganz einfach, da reinzukommen. Mit großer Ehrlichkeit, mit Ehrlichkeit, das ist das, was mich bewegt. Ich bin mühselig und beladen. Ich gehöre nicht zur geistlichen Elite, sondern ich komme so zu dir. Du nimmst es mir ab und du gibst mir das, was ich tragen darf und auch tragen soll. Ich möchte nochmal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du es so gut meinst mit uns. Ich danke dir dafür, dass wir von dir lernen dürfen und dass wir so kommen dürfen, wie wir sind. Wir müssen nicht irgendwelche Dinge vorher ablegen, sondern wir dürfen kommen mit unserer Last. Wir dürfen kommen mit unserer Schuld. Wir dürfen kommen mit all den Dingen, die unser Leben so schwer macht. Du nimmst es uns ab. Du erquickst unsere Seele. Du führst uns auf rechter Straße. Wir lieben dich und wir ehren dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Und so zeig uns ja in diesem Moment, was dir wichtig ist und wie wir unser Leben so leben dürfen, dass wir von dir lernen. Wir lieben und wir ehren dich von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen.